Aber was ist denn jetzt, wenn du quasi Software in den Space Shuttle bringst und das funktioniert nicht so ganz? Und dann kommt jemand mit dem Fallschirm an und sagt, Alter, das hat überhaupt nicht funktioniert. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen verbessern? So, weißt du?
Nein, steig doch mal ein, diesmal klappt. Coding Buddies, dein Podcast rund um Softwareentwicklung und aktueller Tech-News. Herzlich willkommen.
Ein herzliches Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier beim Coding Buddies Podcast zur neuen Folge. Und ja, deine beiden Gastgeber sind wieder dabei, nämlich ich, der Fabi, und natürlich der wunderbare Tino. Tino, hi.
Ja, hi. Hi, grüß dich.
Na, wie geht's dir im schön verregneten Sommer?
Ja gut, was willst du machen? Also für mich ändert sich ja nicht viel, ich sitze drin am Computer.
Ja, wir nehmen einfach einen Podcast auf, scheiß drauf, ob es draußen regnet und dann ist gut.
Genau.
Ja, was wollen wir denn heute mal so ein bisschen thematisieren?
Ja, du hattest ja vorgeschlagen, dass wir mal eine Folge übers Testen machen. Und das
geiles
wollen wir
Thema.
Jetzt. Ja, geiles Thema, super geiles Thema. Nein, das wollen wir natürlich jetzt hier an der Stelle auch mal machen. Aber nicht im Allgemeinen ums Testen von Software, sondern speziell um TDD, also Test-Driven Development. Du hattest ja auch schon mal erwähnt, dass du da ja auch schon jahrelang quasi nach diesem Modell arbeitest oder nach dieser Methode.
Ja.
Und deswegen wollen wir das heute einfach mal ein bisschen vorstellen, ein bisschen Vor- und Nachteile quasi beleuchten und ja, unsere Meinung einfach mal dazu abgeben. Ne?
Ja.
Und deswegen würde ich sagen, du als Verfechter, stell doch mal bitte die Methode noch mal ganz kurz und knackig vor, damit jeder weiß, worum es hier eigentlich geht. Mhm. Und ja, dann fangen wir einfach mal an, darüber ein bisschen zu quatschen.
Genau, also erstmal grob, ganz grob, Test-Driven Development bedeutet im ganz Groben, dass man erst seinen Test schreibt und dann wirklich die Implementierung des eigentlichen Codes macht. TDD hat drei Phasen oder drei Stufen, und zwar einmal das Testen. Das ist die erste Stufe, dann die Implementierung und dann sozusagen das Refactoren. Das ist halt auch eine dritte, also die dritte Phase, sage ich mal, des TDDs, die manchmal auch vergessen wird und die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Das heißt im Endeffekt, erst testen, dann implementieren, dann refactoren. Oder manchmal heißt es auch einfach Red, Green, Refactor. Das heißt, der Test ist rot, danach implementierst du die Funktionalität, der Test ist grün und danach refactorst du nochmal und versuchst die Codequalität zu erhöhen, ohne dass du eben die Funktionalität veränderst.
Ja,
so viel dazu, genau.
Genau. Rot und grün quasi nach dem Ampelmodell, ne? Also wenn der Test rot läuft, dann ist er quasi fehlgeschlagen. Dann ist die Funktionalität nicht so erfüllt worden oder umgesetzt worden, wie man das quasi erwartet in seinem Test.
Genau.
Nochmal da kurz zur Erläuterung.
Zum Beispiel, weil die Implementierung halt nicht da ist. So als allererster Ansatz.
Das, Implementierung also ist das nicht da. Sollte ja im Prinzip immer das Verhalten am Anfang sein, oder?
Genau. Und ich mache das ja jetzt auch schon, wie du meintest, so seit über 5 Jahren arbeite ich nach TDD und habe halt einfach mitgekriegt, dass das wirklich eine gute Sache ist. Also tatsächlich war es bei mir auch so, dass ich ganz am Anfang und nach der Uni gar keine Ahnung davon hatte. Also ich habe mit Testen gar nichts am Hut gehabt, nur mal um so ein bisschen das Ganze mal kurz aufzurollen, dass man sich das vorstellen kann. Und dann habe ich ja so den Job in der Abteilung, wo ich jetzt vorher war, bevor ich zu dir in dein Team gewechselt bin, gearbeitet habe. Da bin ich hingekommen und hatte auch, ich habe vorher noch nie TDD gemacht, aber da wurde halt TDD praktiziert in der kompletten Abteilung. Das ist halt immer, es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Ne? Also das ist ja erstmal schon mal, was man so ein bisschen vorwegnehmen kann, um einfach mal zu sagen, okay, TDD, ich bin davon überzeugt, man muss aber auch wirklich sagen, man muss da ein bisschen umdenken. Ne? Also selbst als ich damals angefangen habe, habe ich mir auch immer gedacht, okay, wie geht denn jetzt die Implementierung? Ich würde ja mal gerne schon mal implementieren. Ne? Dass du halt so ein bisschen erstmal, also es ist halt eine Umstellung, weißt du, von der Art und Weise, wie du programmierst.
Ja gut, ich glaube, das kennt eigentlich jeder. Ne? Also du überlegst dir ein Feature, du sagst, meine Software soll jetzt quasi das und das noch können.
Ja.
Und dann öffnest du den Source Code und willst am liebsten sofort anfangen zu coden, schreibst neue Funktionen, whatever. Aber das ist ja genau der Weg, den man dann nicht gehen soll, sondern sich wirklich erstmal, sagen wir ruhig, in Ruhe überlegen soll, was möchte ich denn eigentlich umsetzen?
Genau.
Und dafür schreibe ich ja den Test. Also ich überlege mir quasi, wie genau soll das Verhalten meiner Software sein, schreibe den Test und muss dann ja sehen, dass meine Software das noch nicht tut.
Genau, vielleicht sind es auch mehrere Tests für ein Verhalten, also nach und nach, ne? Dass man sozusagen, sag ich mal, die, im Endeffekt ist es ja, was da passiert, ist ja im Endeffekt, dass man, sag ich mal, auf der gewissen Ebene, die man, in der man den Test schreibt, weil es auch verschiedene Testebenen gibt, können wir auch nochmal drauf eingehen. Und das ist ja im Endeffekt, du legst die Spezifikation fest. Was soll dieses Modul, dieses Teil, diese Funktion, was auch immer, was soll die machen? Ne? Und wie soll sie sich verhalten? Also das ist genau der Punkt, den man im Vorfeld festlegt. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich quasi nur mal um das, weil falls zum Beispiel der Zuhörer oder die Zuhörerin sich überlegt, okay, ich möchte jetzt Test-Driven Development machen und mal anfängt damit, ne? Weil wir das ja auch beide, du kennst das ja auch, du machst das ja jetzt mittlerweile auch und wir können es ja beide empfehlen. Nur, dass man sich vorstellen kann, dass man durchaus da hinkommt und sagt, okay, ich probiere das jetzt mal und aber das Gefühl hat, okay, das ist irgendwie doof, das funktioniert nicht. Und es ging mir auch so, also ich habe angefangen, dass ich mir dachte, okay, also du bist in der Lage, dass du irgendwann in die Arbeitswelt gehst, du arbeitest, du hast das Gefühl, okay, ich kann das. Und jetzt kommt wieder das nächste Ding, dass du dir denkst, scheiße, jetzt muss ich wieder umdenken, weil ich habe doch jetzt verstanden, wie sozusagen so algorithmisches Denken funktioniert. Und jetzt muss ich auch noch anfangen, erstmal darüber nachzudenken, wie ich den Scheiß teste. Weißt du? Also es ist so eine kleine Umstellung, die man dann wieder hat. Ja. Und da wollte ich nur einmal ganz kurz sozusagen vorwegnehmen, wenn man damit anfängt, es ist erstmal wie bei vielen Dingen ja am Anfang auch erstmal ein bisschen also ein bisschen verwirrend vielleicht oder man muss umdenken, ne? Das will ich nur sagen.
Aber weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt dabei oder beziehungsweise ein Argument, was oft auch gegen TDD gebracht wird. Man hat halt schon das Gefühl, gerade am Anfang, wenn man anfängt mit dieser Methode zu arbeiten, so ein bisschen ausgebremst zu werden. Ne? Also wir haben ja auch über das Pair-Programming gesprochen und da hatten wir beide ja jetzt, wenn wir zusammen entwickelt haben, ja auch oft die Situation, dass wir uns was überlegt haben, ein Feature, was umgesetzt werden soll und ich habe halt einfach losgecodet in alter Tradition. Und du saßt dann quasi neben mir, auch wenn es remote war, aber ich habe es richtig gespürt, so na, erst den Test schreiben, weißt du, und du denkst dir so, boah, nein, ich will das doch implementieren. Ja, aber also dieses Gefühl von ausgebremst werden, weißt du, was ich meine?
Ja, das ist witzig, weil genau das gleiche Verhalten hatte ich sozusagen vor, ich sag jetzt mal roundabout 5 Jahren eben auch. Da saß ich auch da und dachte mir, okay, jetzt geht's los, ich programmiere ein bisschen was, ne? Und immer wieder so mein Pairing-Partner, wir müssen erstmal den Test schreiben. So, und das muss ich erstmal einbrennen und das ist teilweise schwierig und anstrengend und man denkt sich, ach, jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch, so, ne? Bis ich wirklich mal einen hatte, der dann auch meinte, ja, komm, wir implementieren das erstmal so und dann hatte ich irgendwann einen anderen Pairing-Partner, der meinte, wo sind denn hier die Tests? Aha. Na, dann löschen wir das einfach alles und fangen nochmal von vorne an. Ich dachte mir so, okay.
Okay, das ist krass. Das ist krass.
Ist aber auch nicht unbedingt die feine Art, weil im Endeffekt ist es ja trotzdem irgendwie, gerade wenn du in einem Wirtschaftsunternehmen arbeitest, so, dann ist es halt auch wieder die Frage so, naja, so jetzt irgendwie komplett Arbeit wegschmeißen ist auch nicht das Gute. Ne? Aber an der Stelle war es halt wirklich, dass die Qualität an oberster Stelle stand und TDD natürlich auch ein bisschen, gerade weil wir ja eben schon gesagt haben, man spezifiziert im Vorfeld, was passieren soll und danach kann man es implementieren. Das ist sozusagen ja dieser Qualitätspunkt, den man dann hat. Das ist so auch ein Unterschied zu, du schreibst erst die Implementierung und dann den Test. Weißt du, du kannst ja, also testen geht ja auf verschiedenen Art und Weisen. TDD ist ja nur eine Art und Weise, wie man das machen kann. Man kann natürlich auch hinterher testen, aber das hat halt auch seine Nachteile, ne?
Also was mir aufgefallen ist, das ist natürlich auch jetzt vielleicht ein bisschen weitläufig, aber ich würde es gerne mal kurz anschneiden. Wofür TDD super geeignet ist, gerade dadurch, dass du dir im Vorfeld überlegst, was die Funktion machen soll, beziehungsweise nicht mal die Funktion, sagen wir einfach die Software allgemein, irgendeine Komponente deiner Software, dann versuchst du das ja abzubilden in dem Test, also das Verhalten zu reproduzieren und willst dann dein Ergebnis sehen. Wenn es noch keine Implementierung gibt dazu, kommst du auch nicht in die Versuchung, deine Implementierung abzutesten. Was ich damit meine, ist einfach, du schreibst nicht den Test angepasst auf deine Implementierung und hast am Ende eigentlich gar nichts getestet, weil das ist auch so ein Rabbit Hole, wo man ganz schnell reinkommt.
Das weißt ist du, genau der Punkt, ja, das ist auf jeden Fall genau, das ist ja sozusagen, ja, wie du gerade gesagt hast, das ist ein perfektes Beispiel und das ist genau das, was TDD ja im Vorfeld sozusagen vermeidet. Ne? Also angenommen, du hast bereits einen Fehler reinprogrammiert und testest dann den Test, dann testest du vielleicht sozusagen so, dass der Test grün läuft mit diesem Fehler. Ne, und damit hast du sozusagen neben einer genauen Spezifikation ja auch sogar noch eine frühere Fehlererkennung, die du halt sozusagen als Vorteil hast durch TDD. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Zusätzlich, was auch eine Sache ist, was mir, also weshalb ich zum Beispiel, das ist für mich ein sehr, sehr großer Punkt, der mich auf jeden Fall zu einem absoluten Tester und TDD-Verfechter gemacht hat mittlerweile, ist, dass ich irgendwann mal an den Punkt kam, dass ich mir, also da haben wir, weißt du, wir machen ja auch manchmal privat so ein paar Sachen, coden ein bisschen rum und so. Und da haben, kann ich mich noch erinnern, da haben wir eine Spring Boot-Anwendung geschrieben und haben gesagt, die refactoren wir jetzt mal durch. Einfach dadurch, dass wir quasi auch früher, mal, wir haben ja mal mit Spring Boot beide angefangen, mal ein bisschen rumprobiert und wurden dann besser und haben uns dann gesagt, gut, wir verbessern das jetzt. Wir refactoren das nochmal mit neuem Wissen. Ne? Was halt einfach immer wieder. Also Refactor muss man immer, ne? Also können wir auch noch mal drüber reden, irgendwann in einer anderen Folge. aber das ist halt ein wichtiger Punkt, weil genau dieses Refactor, und wir hatten zu diesem Zeitpunkt keine Tests.
Ja, stimmt.
Und da wusste ich, oder wo ich halt dann gemerkt habe, ey, scheiße, wenn ich das jetzt refactore, keine Ahnung, ob das hinterher immer noch funktioniert oder nicht. Und dieses Vertrauen, was TDD, was dir diese Tests, ne? Also gut, normale Tests tun das vielleicht auch, aber wir haben ja gerade gesagt, was der Vorteil von TDD gegenüber von erstmal implementieren, dann testen ist. Das schafft einfach Vertrauen, dass man weiß, okay, ich verändere jetzt was, ich verändere sozusagen die Qualität, aber nicht die Funktionalität. Und die Tests sind dafür da, dir zu sagen, okay, es funktioniert immer noch alles so wie vorher. Ne?
Ja. Und ja gut, das ist natürlich ein Argument, was allgemein fürs Testen auch spricht. Ne?
Ja, definitiv.
Nicht nur jetzt fürs TDD, aber auf jeden Fall der große, also wirklich einer der großen Punkte ist, warum man einfach testen sollte. Genau deswegen. Ja.
Genau, dass man halt einfach eben dieses Vertrauen hat, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt was verändere, dann mache ich jetzt nicht die ganze Software kaputt. Und das ist wichtig. Also das ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der sehr, sehr schwerwiegend ist, wieso ich zum Beispiel auch immer auch teilweise nerve und sage, ey, wir müssen das irgendwie testen.
Ja, nee, ist richtig. Ist ja richtig. Ist ja auch wirklich, wirklich wichtig. Da hätte ich auch noch einen anderen Punkt, und zwar, weil du meinst, testen ist wichtig und die Tests und schaffen Vertrauen. Mhm. Wie siehst du das? In meinen Augen ist die Qualität der Tests, also auch wie die geschrieben sind, eigentlich gleichwertig mit dem Source Code, also dem Code der eigentlichen Software. Also ich finde, dass auch zum Beispiel Tests refactored werden müssen.
Ja.
Wie stehst denn du dazu?
Definitiv. Also das ist natürlich, also ne, es kann durchaus sein. Also fangen wir mal dabei an. Erstmal weil du gerade von Qualität der Tests gesprochen hast, ne? Wichtig ist zum Beispiel, hatte ich auch irgendwann mal erzählt oder irgendwann mal gesagt im Podcast, dass es wichtig ist, wie die Tests benannt sind. Also es ist wichtig, dass du den Tests Namen gibst, die wirklich ausschlaggebend zu dem sind, was sie wirklich abtesten, damit man auch wirklich weiß, was los ist. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der einem dabei hilft, dass es so eine gewisse Art von Dokumentation ist, wenn es denn wirklich gut gemacht ist. Und zusätzlich sollte natürlich auch ein Test, wenn du dir diese Tests anguckst und eben diese Dokumentation, sage ich jetzt mal, liest, in Anführungsstrichen, dann musst du natürlich auch irgendwie dich da durchfinden. Und deswegen sollte natürlich auch der Code des Tests so sein, dass man eben das auch einigermaßen gut versteht. Also ich habe auch schon durchaus Momente gehabt, wo ich erstmal den Test verstehen musste. Also ich habe mir den Namen durchgelesen, so weit, so gut. Dann kommt der, sage ich mal, die Implementierung, der Code des Testes, ne? So, also wie wurde der Test geschrieben? Und dann erstmal zu gucken, okay, was passiert denn hier eigentlich, ne? Auf irgendwelchen Elementen rumgeklickt oder irgendwelche Sachen, sag ich mal, irgendwelche Daten aufbereitet, die man dann vielleicht für den Test braucht, wo man dann erstmal weiß, was passiert hier genau? Okay, ich weiß zwar, was dieser Test sagt, aber ich, ne, was ist da los?
Was für ein Verhalten wird da eigentlich abgetestet, ja.
Genau, also dass man vielleicht auch sagt, so, okay, man kann ja durchaus auch sagen, weiß ich, Test 1, 2, 3 hat den gleichen Aufbau am Anfang, dann hat man irgendeine Initialisierungsfunktion, die sagt, ey, initialisier den Test. Das muss eigentlich gefühlt für jeden Test für diese Komponente gemacht werden. Und dann weiß man halt, okay, das muss ich mir nicht tausendmal angucken, da steht, das wird initialisiert, fertig und jetzt geht's los. Ne, irgendwie solche Sachen. Genauso wie man zum Beispiel meiner Meinung nach auch sagen kann, zum Beispiel dieser Test, der ist, also dass man sich regelmäßig auch mal anguckt, ist dieser Test noch valide? Weil es bringt dir ja nichts, wenn du 100 Tests hast und 90 davon sind, alle laufen grün und 90 davon sagen aber gar nichts aus.
Ne? Genau.
Dass man auch wirklich mal sagen kann, okay, ich kann einen Test auch weglöschen, weil es bringt ja nichts, wenn du einen Test hast, der im Endeffekt also dir nichts sagt, dir keinen Mehrwert gibt.
Genau. Und da sind wir ja auch wieder beim Refactor. Ne? Du kannst ja auch mal Tests zusammenlegen, weil du merkst, ja gut, irgendwie muss ich das nicht getrennt testen. Das ist irgendwie denn doch ein und dasselbe am Ende.
Ja.
Oder halt zum Beispiel auch den Code aufräumen, wie du meintest, dass man sagt, okay, pass auf, ich mache das jetzt gefühlt in jedem Test hier, jetzt schreibe ich eine Initialisierungsfunktion dafür,
ja.
Beispielsweise. Oder was bei uns zum Beispiel auch klassisch ist, denn einfach zum Beispiel so ein Test-Data-Builder schreiben, dass du einfach einen generellen Punkt hast, wo du einfach so Testdaten generieren kannst, damit du nicht jedes Mal anfängst im Test wieder dir irgendwelche Testdaten zu überlegen.
Ja.
Beispielhaft. Also das räumt ja auch die Tests ungemein auf dann.
Ja, am Ende ist es halt auch wieder so ein bisschen so, man muss das halt ein bisschen abwiegen, weil ich habe, glaube ich, ich habe auch schon mal erlebt, dass so ein Test-Data-Builder komplett ausgeufert ist und man sich einfach nur dachte, oh mein Gott, was ist das für eine Monstrosität? Du wolltest irgendwas ändern und dachtest dir so, scheiße, das kann ich so nicht machen, weil dann gehen irgendwie andere Tests kaputt und die Daten werden nicht mehr richtig. Also ist natürlich ein zweischneidiges Schwert.
Nein, das muss natürlich... Genau, das muss natürlich aufs Kleinste gehalten werden, aber es ist halt einfach kein schlechter Ansatz, wenn man merkt, du, ich brauche das halt immer wieder irgendwie, ne?
Absolut, ja, definitiv, genau.
Und außerdem so gängige Test-Frameworks stellen dir natürlich auch gewisse Funktionalitäten bereit, wo du halt zum Beispiel so Before-Each-Funktionen implementieren kannst, die quasi vor jedem Test laufen und so. Also da wird dir ja auch viel an die Hand gegeben, um Struktur da reinzubringen, ne?
Ja, das auf jeden Fall. Wie gesagt, man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, was du auch schon mal jetzt am Beginn der Folge, glaube ich, angemerkt hast, dass es natürlich eine zeitintensive Entwicklung ist. Ne? Also es ist manchmal auch so, also wenn man jetzt sagt, okay, man arbeitet nach TDD, ist das eine gute Sache, kann ich nur unterstützen. Also wenn da draußen jemand wer sich überlegt, okay, mache ich das? Wir sagen auf jeden Fall, mach das, das ist eine gute Sache. Man sollte aber auch wiederum gucken, dass wenn du jetzt zum Beispiel dich hinstellst und sagst, ey, weiß nicht, ich weiß noch gar nicht, wie ich an die Sache rangehen soll. Ne? Also du hast vielleicht irgendwie eine Art und Weise zu sagen, funktioniert das überhaupt, was ich mir jetzt gerade vorgestellt habe? Ne? Dann ist es natürlich auch durchaus mal so, dass man sagen kann, okay, lass uns erstmal einen Prototyp entwickeln, ne? Um zu gucken, funktioniert das überhaupt, was wir uns gerade überlegt haben? Weil ich sag mal so, ne, also Test-Driven Development ist natürlich eine langsamere Art und Weise, den Code zu entwickeln, natürlich, aber wie auch beim Pair-Programming, du vermeidest Fehler im Vorfeld und diese Fehlererkennung, Fehlerfindung und das Korrigieren der Fehler, es dauert meistens noch viel länger. Das heißt, im Vorfeld investiert man schon sozusagen jetzt in die Zukunft, aber das wird natürlich auch nicht immer gesehen, sondern am Anfang, selbst für einen selber, fühlt sich das natürlich so an, ey, das da geht ein bisschen langsamer voran. Und wenn man jetzt aber nicht weiß, ey, wie funktioniert das, was ich mir überlegt habe, dann ist es durchaus meiner Meinung nach, du kannst ja auch nochmal gleich sagen, wie du dazu stehst, es ist meiner Meinung nach durchaus valide zu sagen, okay, ich versuche jetzt erstmal so zu sagen, funktioniert das, ein Prototyp, ungetestet, bis man an den Punkt kommt, dass man sagt, es funktioniert nicht, ne? Gut, dass ich es nicht getestet habe, oder ja, genauso funktioniert es. Jetzt kann man quasi wirklich nochmal starten mit TDD. Beispielsweise. Ja.
Das ist ein spannender Punkt. Im Prinzip hätte ich dich jetzt auch gleich noch gerne das was Ähnliches gefragt. Mhm. Weil wenn man jetzt wirklich sich mal überlegt, wofür man TDD einsetzen kann, ist es jetzt nur für etwas, was produktiv geht, also für meinetwegen eine Softwarelösung, die halt auch wirtschaftlich sein soll, oder nutzt man TDD auch für kleine Tools, die man privat entwickelt, nur für sich?
Ja.
Oder zum Beispiel hatten wir auch das Thema MVP. Nutzt man es dafür oder sagt man, ja, nee, da will ich einfach nur sehen, dass es geht. Ne? Ja. Spannende Frage. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich mir denke, ich mag so sehr die Zuversicht oder dieses Vertrauen in meine Software, die ich durch diese Tests bekomme, also das Vertrauen, was ich dadurch bekomme, dass ich eigentlich kein Fall jetzt weiß, wo ich es nicht machen würde. Also zumindest immer Tests schreiben. Klar, wie gesagt, man neigt auch mal dazu, mal schnell anzufangen zu implementieren und dann, ach verdammt, okay, ja, nee, jetzt schnell noch den Test schreiben. Das passiert immer mal. Ne? Also
Rage-Modus. Da muss man
wirklich Rage-Mode. Du musst halt da verdammt diszipliniert sein und das kann halt auch mal sein, dass du erst implementierst. Aber grundsätzlich testen immer, ja, TDD eigentlich auch immer. Warum nicht? Also für mich spricht halt nichts dagegen. Ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass ich auf die gesamte Entwicklungszeit langsamer werde. Klar, es fühlt sich am Anfang manchmal wie eine Handbremse an, weil man einfach halt quasi ja so zwei verschiedene Code-Elemente hat. Einmal den Code vom Test und einmal von deiner Software an sich, den du verwalten musst, den du refactoren musst. Das ist auf jeden Fall mehr Aufwand am Anfang. Aber hinten raus, also selbst dein privates Tool soll doch am Ende funktionieren, oder? Und selbst da wirst du refactoren oder Sachen ändern und dann weißt du nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wenn du dazu keine Tests hast.
Ja. Ja, also ich weiß, was du meinst und ich finde auch, dass man auch selbst, also wenn man irgendwie privat was entwickelt, irgendwelche Tests habe ich auf jeden Fall immer am Start. Auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man entwickelt wirklich ein Produkt für irgendeinen Kunden, dann ist es natürlich durchaus definitiv eigentlich unvermeidlich, meiner Meinung nach, dass man Tests hat. Aber wenn man sich jetzt auch eigene Tools schreibt, die man vielleicht auch im beruflichen Umfeld benutzt, ist es ja nur sinnvoll zu sagen, okay, funktionieren die auch so, wie ich mir das vorstelle? Ne? Also da an der Stelle Tests zu benutzen, auf jeden Fall auch sehr von Vorteil, definitiv. Ne? Würde ich auf jeden Fall auch unterstützen. Was natürlich durchaus vielleicht eine Möglichkeit ist, ist, dass man, also ne, wenn es kommt immer ein bisschen drauf an, welche Software hat man denn gerade, an welcher Software arbeitet man gerade. Ne? Und es ist natürlich auch die Frage, oder es gibt manchmal so berechtigte, würde ich vielleicht sogar sagen, berechtigte Ausrufe, dass man sagt, okay, TDD, wenn du sagst, okay, du entwickelst ein Produkt wirklich nur nach TDD, das ist im Endeffekt sozusagen die Qualität, also TDD soll ja quasi diese Qualitätssicherung irgendwo ein bisschen auf einer gewissen Art und Weise bieten, ne?
Ja.
Dass du sagst, okay, ist es denn, also der Entwickler, die Entwicklerin selber soll sich ja quasi um die Qualität des Codes kümmern, was natürlich richtig ist. Und es gibt durchaus manche, die sagen, ja gut, TDD, dann wird das getestet. Du hast eine Testautomatisierung, das heißt, die Tests laufen, bevor irgendwie ein neuer Stand deployed wird, ne, von dem Produkt. Und dann war es das auch. So, dass er halt eben quasi wegkommt von diesem, es wird auch nochmal extern getestet beispielsweise. Ne? Und da bin ich auf jeden Fall auch auf der Seite so, okay, solche Zyklen zu vermeiden, zu sagen, hier, ich habe einen neuen Stand, bitte externe Tester-Teams, bitte checkt das auch nochmal, dann wird das durchgecheckt, dann dauert das eine Woche, dann kommt das irgendwann wieder zu dir zurück und du selber denkst dir dann, boah, ja, okay, jetzt habe ich wieder die und die Sachen, vielleicht kannst du in der Zeit nicht entwickeln, weil irgendein Stand abgenommen werden muss oder was auch immer, das heißt, du hast riesenlange Zyklen, bis du quasi wieder Code weiterentwickeln kannst. Deswegen würde ich halt zum Beispiel sagen, okay, es macht Sinn zu sagen, lass doch diese externen Tester weg, kümmere dich als Entwickler nur darum, dass du deinen Code sozusagen abtestest und dann ist es gut. Da kommt natürlich ein bisschen ins Spiel, was ist denn jetzt, ne, wenn du jetzt irgendeine Anwendung hast, die über das Internet benutzt wird und irgendeine Eingabe funktioniert nicht so richtig, dann ist das eine Sache, die ist vertretbar. Aber was ist denn jetzt, wenn du quasi Software in den Space Shuttle bringst und das funktioniert nicht so ganz und dann kommt jemand mit dem Fallschirm an und sagt, Alter, das hat überhaupt nicht funktioniert, kannst du das vielleicht mal ein bisschen verbessern? So, weißt du?
Nein, steig nochmal ein, diesmal klappt.
Also das ist natürlich, und da ist es berechtigt, vielleicht zu sagen, okay, man muss vielleicht gucken, für welches Produkt, für welchen Anwendungsfall wird wie was getestet. Also, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, wenn deine Software sicherheitskritische Anforderungen hat, kleiner Exkurs, bei uns auf Arbeit entwickeln wir ja grundlegend auch Software, die sicherheitskritisch ist. Und natürlich ist das was anderes, wenn du einfach irgendeine Web-Oberfläche machst und keine Ahnung, da ist eine falsche Farbe drin. War jetzt nicht so gedacht. Mhm. Das juckt niemand. Vielleicht rein optisch, aber da wird niemand verletzt, ne? Was du aber bei sicherheitskritischer Software hast, sind natürlich Prozesse, die du einhalten musst in der Entwicklung. Und diese Prozesse sorgen ja am Ende dafür, dass du diese Gewährleistung und Freigaben bekommst. Und damit meine ich jetzt nicht nur das Testen. Klar, Testen ist ein Punkt davon, aber du hast natürlich dann auch zum Beispiel Vorgaben, wie gereviewt wird. Mhm. Na, also, dass es richtige Review-Protokolle gibt. Und je mehr Prozesse du da drauf packst, nehmen wir zum Beispiel Pair-Programming, haben wir ja auch drüber gesprochen. Das ist ja so ein unmittelbares Review, was gleichzeitig zur Entwicklung stattfindet, was ja auch die Codequalität steigert. Dazu die Tests. Dann hast du ja immer mehr Sicherheit. Dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass nochmal externe Leute das reviewen. Mhm. Ne, und freigeben. Dann kommen halt noch Gesamtsystemtests beispielsweise. Also du gehst ja immer mehr weg von deiner Software hin vielleicht zum Gesamtprodukt oder guckst halt immer mehr von außen drauf und du steigerst ja immer mehr die Zuversicht, dass es läuft. Ja. Also was ich meine ist, je sicherheitskritischer das ist, umso mehr Auflagen, Prozesse musst du einhalten für diese Freigaben.
Ja. Ja, genau. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Punkt und da kann ich mir halt durchaus vorstellen, dass es vielleicht unter bestimmten Umständen und Sicherheitsaspekten vielleicht durchaus wichtig ist, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, ey, du kannst nicht einfach nur den Entwickler oder die Entwicklerin die Softwarequalität sichern lassen, ne? Aber ich denke, es kommt halt einfach drauf an. Ne? Also, weil ich das auf jeden Fall schon mal erlebt habe, dass es den einen oder anderen Hinweis auf jeden Fall schon mal oder die Diskussion, die ich schon mal erlebt habe, dass es dann hieß, ja, aber du kannst doch nicht einfach nur den Code und die Tests von der entwickelnden Person quasi ausführen lassen, sozusagen, also beziehungsweise entwickeln lassen. Und das sehe ich halt, wie gesagt, ja und nein. Also das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, es kommt drauf an. Aber im Normalfall, wenn es wirklich nicht, also wenn es nicht so kritisch ist, dann würde ich sagen, lass diese ganzen Feedback-Zyklen weg, die irgendwie Zeit, sage ich jetzt mal, in der Entwicklung verlangsamen, sondern versuch möglichst effizient deine Software, sage ich jetzt mal, zu gestalten, das Vertrauen in die Software zu gewährleisten und das geht meiner Meinung nach ziemlich gut eben mit TDD. Ne, einfach aus dem Grund, du hast eine frühe Fehlererkennung, eine Spezifikation, eine Dokumentation, das Vertrauen über deinen Code und wenn es darüber hinausgeht, klar kann man darüber reden, aber ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der das Ganze irgendwie ausmacht.
Ja, sehe ich auch so. Wie gesagt, also alles, was denn noch on top kommt, okay, aber du kannst eigentlich immer nach TDD arbeiten, egal was für ein Projekt du bist. Und egal wie sicherheitskritisch das Ganze ist, ne?
Genau.
Ich würde sagen, lass uns die Folge hier beenden. Es hat auf jeden Fall wieder mal Spaß gemacht, darüber zu reden. Und beim Reden habe ich halt auch gemerkt, dass es einen Grund gibt, warum wir danach arbeiten. Ich feiere das halt total ab, danach zu entwickeln. Und
danke fürs Gespräch.
Ja. Bitte, bitte. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne ein Like da. Melde dich auch gerne auf den anderen Plattformen. Die Links findest du in den Shownotes. Uns würde auf jeden Fall interessieren, wie du die Folge fandst, wie du zu TDD stehst, ob du vielleicht Lust hast, es mal auszuprobieren oder vielleicht schon jahrelang danach arbeitest.
Fang damit an.
Meld dich. Ja, oder ansonsten fang damit an. genau, meldet euch. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Eure Coding Buddies.
Gemeinsam besser.